Deutschlandfunk. Hintergrund. Bremen in der Abwärtsspirale. Was hilft gegen Armut? Eine Sendung von Felicitas Böselager.
Die Stadtteilbibliothek hatte immer Probleme mit Vandalismus, regelmäßig Scheiben eingeschlagen und dergleichen mehr. Und dann haben wir angefangen, eine Pflanzgruppe zu gründen. Das sind meist junge Mädels, so 6, 8, 9 Jahre alt. Und die bepflanzen im Frühjahr immer die Kübel und sagen, das muss hier alles schön aussehen und so.
Helmut Zachau deutet auf Blumenkübel vor dem Gesundheitstreffpunkt West in Gröpelingen. Gröpelingen liegt im Nordwesten von Bremen, ein ehemaliges Wohngebiet für Werftarbeiter, das seit den 1980er Jahren vom Strukturwandel betroffen ist. Es macht immer wieder negative Schlagzeilen mit hohen Armutszahlen. Die Arbeitslosenquote zum Beispiel liegt in Gröpelingen bei 27,4%.
Und die großen Brüder dieser Mädels passen auf, dass die Werke der kleinen Schwestern nicht kaputt gemacht werden. Und seitdem, so verrückt es klingt, ist hier kaum noch Vandalismus.
Zachau ist im Vorstand des Gesundheitstreffpunkts West. Ein Ort, an dem sich jeder Mensch umsonst über gesundheitliche Fragen informieren kann. Der Verein bietet außerdem Sportprogramme für Kinder und Jugendliche, Nähkurse, Ernährungsberatung und Sprachkurse an. Projekte, die Teilhabe ermöglichen und Armutsfolgen lindern wollen.
Dann sind die bei uns, dann kennen die uns, dann kommen wir auch mit den Eltern ins Gespräch und dann können wir sie über solche Dinge auch ranholen, an die anderen Angebote so peu à peu präsentieren.
Zachau war früher Lehrer. Seit Jahren setzt er sich für von Armut bedrohte Menschen ein. Zu seiner Arbeit gehört es auch, Lobby für ärmere Stadtteile zu machen. Wer mit ihm unterwegs ist, spürt, wie viel ihm an Gröpelingen und seinen BewohnerInnen liegt.
Also was ich schön finde, ist, dass das öffentliche Leben weitgehend aggressionsfrei ist. Das ist einfach total angenehm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Nationalitäten hier in dieser kleinen Stadt mit 38.000 Einwohnern leben, aber ich schätze mal, es werden über 100 sein. Und dafür ist das wunderbar und es ist bunt, das merkt man auch.
Gröpelingen ist ein sogenannter Ankommensstadtteil. Fast 41% der Menschen, die hier leben, haben einen Migrationshintergrund. Viele von ihnen kamen schon in den 1960er Jahren als Gastarbeiter nach Bremen, arbeiteten damals bei der Werft AG Weser. Seit ihrer Pleite 1983 hat sich die Armut, die Langzeitarbeitslosigkeit im Viertel verfestigt. Seit 2015 leben hier viele Geflüchtete, was auch daran liegt, dass der Wohnraum günstiger ist als in anderen Stadtteilen und dazu geführt hat, dass die Armut sich in diesem Stadtteil in den vergangenen Jahren weiter gehalten hat. Seine Arbeit, sagt Zachau, fühlt sich manchmal an wie ein Kampf gegen Windmühlen. Trotzdem.
Es geht nur darum, ein Stück weit zu versuchen, dass diese Menschen, die hier leben, auch eine Chance haben, in Würde zu leben und vielleicht der eine oder andere auch einen individuellen Aufstieg schafft. Aber die Ursachen, das Grundproblem, und das Grundproblem ist nicht Migration, sondern das Grundproblem ist Armut, das kriegen wir natürlich nicht weg.
Wie Zachau geht es vielen AkteurInnen in Bremen. Das Engagement in der Stadt ist groß. Doch obwohl die Probleme des Stadtstaates und seiner ärmeren Quartiere hinlänglich bekannt sind, ist die Schere zwischen Arm und Reich in den vergangenen 10 Jahren immer weiter aufgegangen. Sehr anschaulich zeigen das die durchschnittlichen Einkommen der Stadtteile. Während in Gröpelingen das steuerpflichtige Jahreseinkommen bei rund 17.600 Euro liegt, sind es in Horn, einem Stadtteil im Bremer Osten, gut 144.900 Euro, mehr als das Achtfache. Auch an der Kinderarmut lässt sich die Spaltung der Stadt ablesen, sagt René Böhme, Sozialwissenschaftler an der Universität Bremen.
Wo wir irgendwie in einer Reihe von Ortsteilen bei Quoten von 1,5% liegen, also 1 bis 1,5% der unter 15-jährigen Kinder leben in Haushalten mit SGB-II-Bezug. In anderen Ortsteilen sind wir dabei bei Werten zwischen 55% und 60%. Und letztendlich auch beim Thema Bildung kann man diese Spaltung sehr deutlich nachvollziehen, wenn man sich die Abiturquoten anschaut. Auch da haben wir so ein Verhältnis von einzelnen Ortsteilen, wo wir ungefähr 15% der Kinder ein Abitur schaffen und in anderen Ortsteilen sind das 70 bis 75% der Kinder.
René Böhme spricht von einer sozialräumlichen Ungleichheit. Die soziale Segregation, die Trennung in Bremen, sei überdurchschnittlich hoch. Das heißt, dass verschiedene Bevölkerungsschichten und Gruppen ungleichmäßig in der Stadt verteilt leben. Eine Entwicklung, die Böhme auch in anderen Städten, zum Beispiel denen im Ruhrgebiet, beobachtet. Je dichter soziale Probleme in einem Stadtteil sind, desto mehr sogenannte kumulierende Effekte entstehen dort, erklärt der Sozialwissenschaftler.
Dann nimmt man vier verschiedene Dimensionen an. Zum einen so eine soziale Dimension, wo man argumentiert mit, dass wenn eben es immer weniger sozusagen positive Vorbilder in einem Ortsteil gibt, dass es eben auch für die Sozialisation der Kinder am Ende sehr negative Effekte haben kann. Wenn Kinder von früh auf lernen, dass es üblich ist, sozusagen im öffentlichen Raum zu trinken, im öffentlichen Raum sozusagen nicht erwerbstätig zu sein, sondern einfach den ganzen Tag draußen irgendwie sich aufzuhalten, dass das sozusagen ein Stück weit auch einen Sozialisationseffekt hat.
Hinzu komme eine Stigmatisierung von gewissen Adressen auf dem Arbeits- oder dem Wohnungsmarkt, sagt Sozialwissenschaftler Böhme. Außerdem sei in ärmeren Vierteln auch häufig die Infrastruktur schlechter. Das heißt, dass zum Beispiel die Einkaufsmöglichkeiten weniger gut sind oder es an LehrerInnen mangelt. Und als vierten Punkt nennt Böhme die politische Dimension. Dazu hat der Wissenschaftler die Entwicklung der Wahlbeteiligung in den bremischen Stadtteilen seit den 1980er Jahren untersucht. Das Ergebnis: In wohlsituierten Stadtteilen liegt die Wahlbeteiligung bei 85%, in ärmeren Stadtteilen nur zwischen 40% und 50%.
Das führt natürlich irgendwann auch zur Frage der politischen Repräsentation von gewissen Ortsteilen. Also wenn Ortsteile 30% bis 40% zur Wahl gehen, inwieweit wird am Ende auch noch Politik für gewisse Ortsteile gemacht und inwieweit werden die auch noch politisch repräsentiert?
Der Bremer Senat hat das Armutsproblem längst erkannt. Im Koalitionsvertrag der rot-grün-roten Regierung, die vergangenes Jahr gewählt wurde, spielt die Bekämpfung der Armut eine große Rolle. Schon die Vorgängerregierungen hatten das Thema im Blick, sagt Wolfgang Lutz, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Bremen. Es sei ihnen auch einiges gelungen. Als Leuchtturmprojekte nennt er den Gesundheitstreffpunkt West, für den Harald Zachau sich engagiert, und das Projekt WIN-Quartiere. WIN bedeutet Wohnen in Nachbarschaften.
Das sind Menschen und Orte in den Stadtteilen, die sich um Benachteiligte kümmern, die ansprechbar sind, die Initiativen lostreten oder initiieren. Da können sich Frauen treffen, die aus anderen Ländern kommen. Da gibt es Kurse in allen möglichen Sprachkurse, aber auch Kurse, wie man hier im Leben besser zurechtkommt. Also sie sind ganz vielfältig und das Gute ist eben auch auf den Stadtteil zugeschnitten. Also sie setzen da an, wo ganz konkret die Probleme im betreffenden Stadtteil ist. Also das sieht in jedem Stadtteil dann auch anders aus.
Wohnen in Nachbarschaften gibt es im Land Bremen seit 1998 in derzeit 14 Quartieren, die durch dieses Programm zusätzlich unterstützt werden. Es gilt sowohl unter WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen und Trägern als ein sinnvolles, erfolgreiches Konzept. Doch trotz allem Erfolg ist damit der große Wurf gegen Armut noch nicht gelungen. Denn es geht vor allem darum, Armutsfolgen zu lindern, aber nicht darum, die Wurzeln der Armut zu bekämpfen. Was kann Bremen also tun, um die weitere Spaltung der Stadt zu verhindern? Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat dazu mit verschiedenen Akteuren der Stadt in der Armutskonferenz Anfang des Jahres ein Positionspapier erarbeitet. Eine seit Jahren wiederkehrende Forderung ist dabei eine ressortübergreifende Koordinierung zur Prävention von Armut.
Es hat sich da ein bisschen was schon entwickelt. Bei der ersten Armutskonferenz, da haben wir noch erlebt, dass die Ressorts gesagt haben, Armut, das ist Thema von Soziales, die sollen sich kümmern. Das Bewusstsein ist inzwischen anders. Wir hatten vor kurzem ein Treffen mit Bürgermeister Bovenschulte, da waren 3 Senatorinnen mit bei. Das haben wir noch nie erlebt gehabt. Also da wurde offensichtlich das schon angenommen, dass alle Ressorts betroffen sind und alle mitziehen müssen.
Sagt Wolfgang Lutz vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Bremen. Auch damit sich in den verschiedenen Quartieren keine Parallelstrukturen entwickeln, das Gesundheitsressort nicht weiß, was die Sozialbehörde macht und umgekehrt. Schließlich sind bei der Prävention von Armut fast alle Ressorts gefragt: Bildung, Arbeit, Gesundheit, Wohnen. Überall dort gibt es Stellschrauben, an denen die Stadt drehen müsste, um die Situation zu verbessern.
Der große Bereich Wohnen, da ist ja einiges schon im Koalitionsvertrag vereinbart und jetzt auch beschlossen worden, also die Erhöhung der Sozialwohnungsquote.
Außerdem der Ausbau von Kitaplätzen und Ganztagsschulen, Angebote für die Weiterbildung von Alleinerziehenden, die besonders von Armut bedroht sind, und ganz entscheidend Arbeit schaffen, sagt Wolfgang Lutz.
Ja, indem Arbeitsförderprogramme verlängert oder auch neu aufgelegt werden. Dazu gibt es ja auch Mittel von der Bundesagentur, die müssen einfach auch genutzt werden. Und eben, dass auch ein zweiter Arbeitsmarkt hier weiterentwickelt werden kann.
Förderprogramme und Maßnahmen, das sind eigentlich Dinge, mit der eine Kommune selbst gegensteuern kann. Doch Bremen, auch das ist hinlänglich bekannt, ist selbst arm. Ein Haushaltsnotlageland. Kann so eine Stadt es überhaupt selbst schaffen, sich von der Armut zu befreien? Nein, sagt Professor Stefan Sell von der Hochschule Koblenz und spricht von dem Münchhausen-Dilemma. Strukturarme Städte könnten sich nicht am eigenen Schopf aus dem Schlamassel ziehen.
Also ich glaube, man muss ganz ehrlich und in aller Deutlichkeit auch sagen, dass die Handlungsmöglichkeiten auf der kommunalen oder auf der Bundesländer, im Fall von Bremen Stadtstaatenebene, doch sehr, sehr begrenzt sind. Die Möglichkeiten in den wichtigen vorgelagerten Systemen, also welche Löhne werden gezahlt auf dem Arbeitsmarkt, wie ist die Rentenversicherung ausgestaltet, das sind ja Dinge, die weit oberhalb der Ebene einer Stadt oder eines Stadtstaates entschieden und beeinflusst werden. Das muss man realistisch sehen.
Städte könnten nur in der sozialräumlichen Ebene helfen. Zum Beispiel erfolgreiche Projekte verstetigen, dauerhafte Strukturen schaffen, damit Träger nicht ihre Ressourcen darauf verschwenden müssen, regelmäßig neue Projektanträge zu stellen. Und zum Beispiel können Kommunen auch ganz gezielt fördern, einzelne belastete Stadtteile besser ausstatten, etwa indem man LehrerInnen in solchen Stadtteilen ein extra Gehalt zahlt und sie so in die Quartiere lockt.
Aber man muss auch ganz ehrlich zur Kenntnis nehmen, dass dann die Spielräume wiederum durch strukturelle Blockaden, die aus der Finanzverteilung, die wir in unserem föderalen Staat haben, begrenzt werden, dass nämlich eigentlich die Städte wie Bremen, aber auch das Ruhrgebiet, die unter besonderer Last leiden, was die Einkommensverhältnisse und die sozialen Probleme, die Infrastrukturprobleme angeht, dass die auch noch bei der Finanzverteilung benachteiligt sind, weil sie schlichtweg zu wenig oder gar kein Geld haben. Das heißt also, notwendig wäre hier tatsächlich eine von den sozialen Problemlagen geleitete Reform der Finanzverfassung, dass gerade diese Regionen, diese Städte deutlich besser finanziell ausgestattet werden, damit sie eben die Armutsbekämpfung und auch die Armutsprävention leisten können.
Gleichzeitig fordern Sell, aber auch der Paritätische Wohlfahrtsverband und die bremische Regierung eine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze beim Bund, eine höhere Grundsicherung im Alter und eine Kindergrundsicherung. Die führe zu mehr Teilhabe von Kindern, sagt Birgit Pfeiffer, Sprecherin für Soziales in der bremischen SPD-Bürgerschaftsfraktion.
Also sie wären nicht mehr angewiesen auf das, was wir in Bremen haben, den Bremen-Pass, der mit 10 € im Monat Aktivitäten bezuschussen kann, sondern sie hätten sozusagen echtes Geld zur Verfügung, um sich kulturelle Teilhabe, soziale Teilhabe, Teilhabe an Sport und auch an anderen Dingen Nachhilfe gönnen zu können.
Eine Forderung, die in der bremischen CDU-Fraktion kritisch gesehen wird. Hier hält man wenig von den Verweisen auf den Bund, glaubt, dass Bremen es auch alleine schaffen könne. Sigrid Grönert, sozialpolitische Sprecherin der CDU Bremen.
Wir brauchen Befähigungsgerechtigkeit in Bremen und nicht nur die Möglichkeit, immer mehr Gelder an Menschen zu geben. Und ich meine, wenn man nach dem Bund ruft, dann duckt man sich ja da an der anderen Stelle immer ein bisschen weg. Also die Menschen würden dann mehr Geld bekommen und dann ist die Motivation nicht mehr da, diesen Menschen da rauszuhelfen.
Bremen solle sich stattdessen darauf konzentrieren, die bestehenden Gelder besser zu verteilen und die bestehenden Einrichtungen besser auszustatten, sagt Grönert.
Ich fange mal ganz klein an. Man müsste in den Kitas schon ansetzen und dort mehr Elternarbeit zum Beispiel machen, ja, dass man da Eltern erreicht, sie auch auf ihre Möglichkeiten selbst und wenn es nachher die Möglichkeit ist, hey, es gibt das Bildungs- und Teilhabepaket, dass man Eltern darauf hinweist.
Grünerts Forderungsliste ist lang. geht über die bessere Ausstattung von Schulen bis hin zum zweiten Arbeitsmarkt.
Wir müssen Betriebe in Bremen halten oder auch neu ansiedeln. Dafür müssen wir Flächen schaffen. Wir müssen diese Prozesse, wenn ein Betrieb anfragt, wir müssen die irgendwie entbürokratisieren. Was wir auch brauchen, sind mehr Wohnungen in Bremen, damit die Mieten sinken. Und ja, wir brauchen aber auch die Möglichkeit, dass Menschen sich hier ein Einfamilienhaus kaufen können. Das ist so ein ganzer Weg durch alle Ressorts durch.
Das sei zwar zunächst teuer, sagt Grünert, würde sich am Ende aber rechnen. Grünert glaubt nicht, dass es in Bremen vor allem am Geld mangele, sondern an der Umsetzung kranke. Für sie ist klar, jedes Bundesland ist für sich selbst verantwortlich und muss versuchen, mit seinen Ressourcen und den Geldern, die es ohnehin vom Bund bekommt, zurechtzukommen. Sozialwissenschaftler Stefan Sell dagegen sagt, es brauche beides: große Anstrengungen der Stadt und zusätzliche Hilfe vom Bund.
Man kann es zugespitzt schon durchaus so formulieren, dass diese Städte und Regionen, die von überdurchschnittlicher Armutsproblematik belastet sind, die werden in unserem föderalen System, so wie es sich heute darstellt, am ausgestreckten Arm verhungert gelassen. Und das führt dann im Ergebnis zu einer weiteren Polarisierung der Armutsentwicklung.
Die Corona-Pandemie habe die Situation in Bremen und anderen strukturschwachen Regionen zusätzlich verschärft und zugleich den Blick darauf gelenkt, welche Auswirkungen soziale Ungleichheit habe, sagt Lutz vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Bremen.
Wir werden hier im Nachgang zu Corona ja wieder eine ansteigende Arbeitslosigkeit haben. Das heißt, Armut wird wieder anwachsen, das ist ganz sicher.
Das wird auch die Finanzen des Bundeslandes schwer belasten. Noch vor einem Jahr hieß es, der Haushalt sei endlich konsolidiert. Die Regierung hatte gehofft, endlich größere finanzielle Spielräume zu haben. Jetzt werden die Steuereinnahmen vermutlich deutlich sinken und Bremen muss neue Schulden aufnehmen. Das Land wird in diesem Jahr 5,7 Milliarden Euro ausgeben, 900 Millionen mehr als vor Corona geplant. Das mache hier niemand gerne, sei aber alternativlos, sagt Birgit Pfeiffer von der bremischen SPD-Fraktion.
Sie glauben gar nicht, wie dramatisch das für uns ist. Also wir hatten uns ja gerade aus dem großen Haushaltskonsolidierungspfad in eine neue Ära gewähnt. Und zack kommt Corona und wird dazu führen, dass wir all das, was wir an guten Plänen hatten, jetzt überdenken müssen. Ja, Zukunft offen.
Der Kampf gegen die Armut muss also an vielen verschiedenen Stellen geschehen. Und er braucht einen langen Atem. Warum Helmut Zachau vom Gesundheitstreffpunkt West trotz einiger Rückschläge noch nicht aufgegeben hat? Weil er selbst unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen sei und trotzdem die Chance hatte, aufzusteigen, Beamter zu werden, sagt er.
Warum sollen diese Kinder, die hier heute so aufwachsen, nicht auch diese Chance haben? Und da zu versuchen, nicht nur bei den Kindern, aber bei den Alten und sonst was, einen kleinen Beitrag zu leisten. Das ist meine persönliche Motivation. Und emotional kriege ich so viel zurück. Das ist so ein reiches Geschenk, das könnte ich gar nicht in Geld ausdrücken.
Das war der Hintergrund. Bremen in der Abwärtsspirale. Was hilft gegen Armut? Eine Sendung von Felicitas Böselager. Redaktion Laura Esslinger.